Und mit diesen Klängen geht diese Sondersendung zu Ende. Gehört habt ihr Musik von Önder Kanat. Mesopotamische, elektronische Experimentalmusik. Live gespielt im Atelier Reservoir in Erfurt im November 2025.
Zeitsprung.
Hör mir mal ganz genau zu, okay? Ganz genau zu, okay? Irie.
Wer hier keine Bierflaschen auf der Bühne wirft, wird rausgeschmissen. Kriegt sein Eintrittsgeld zurück. Naja, werft mal.
Untergrund und Anarchie, Untergrund und Stabilie, Untergrund und Anarchie, Untergrund und Stabilie. Untergrund und Anarchie, Untergrund und Stabilie, Untergrund und Anarchie, Untergrund und Stabilie.
Hey, hey, hey.
Dunkeln Keller lokalisiert, während ich jede Fall ist rebelliert. Dunkeln Keller lokalisiert.
Herzlich willkommen bei Zeitsprung. Wir senden heute aus dem Musikdorf Stotternheim. Stotternheim beherbergt viele Legenden. Luther war hier am Lutherstein und Dieter Otze Ehrlich kommt aus Stotternheim. Das war der Sänger der berühmten Punkband Schleimkeim. Dieter Otze Ehrlich wäre in diesem Jahr 50 Jahre alt geworden. Für uns ein guter Grund, hier in Stotternheim an den berühmten Sänger zu erinnern. Hier im Container würdigen Anthony und Sebastian die Punk-Legende. Wie gute Journalisten haben wir uns zunächst im Dorf umgehört. Wir wollten wissen, wie war Dieter als Kind? Aus welcher Familie kommt er? Gefunden und befragt haben wir die ehemalige Nachbarin Brigitte. Wir sind bei Brigitte im Hof, im Hinterhof, im Garten und sitzen auf der Terrasse. Brigitte in Stotternheim. Brigitte kennt sich aus mit der Geschichte von Dieter Otze Ehrlichs Kindheit und wir werden sie ein bisschen dazu befragen. Hallo Brigitte.
Hallo.
Von wann bis wann hast du in der Bahnhofstraße gewohnt?
Von 1969 bis 76.
Brigitte, ihr wart direkt in der Nachbarschaft von der Familie Ehrlich. Warum warst du öfter da in der Nachbarschaft?
Ich war damals mit meinem Sohn zu Hause, war Hausfrau. Mein Mann hat den ganzen Tag gearbeitet auf der LBG und durch die Nachbarschaft haben wir uns irgendwie zusammengetan. Sie musste ja zu Hause bleiben, sie musste ja kochen, wenn die Kinder aus der Schule kamen. Das war so, dass ich dann meistens so nach 11 rum rüber bin und habe mit ihr Kaffee getrunken und sie hat dann eben gekocht und vorbereitet, denn es kamen ja dann die Kinder aus der Schule, dann später kam ihr Mann und die haben ja alle warm gekriegt, die haben ja alle warm gegessen.
Würdest du sagen, du warst mit Gisela befreundet?
Ja, ich war mit Gisela befreundet. Ich bin auch gerne hingegangen. Und sie war auch uns besucht mal.
Der Dieter hatte noch 3 Brüder und eine Schwester. Ne? Einen älteren Bruder, der älteste ist der Jürgen, dann kam der Dieter, dann der dritte war Klaus, dann kam der Rainer namens Gitte und dann noch eine Nachzüglerin Heidi. Waren die alle zusammen in der Küche bei Gisela?
In der Küche, nicht in der Stube. Die Küche war zu klein, aber die waren alle zusammen in der Stube.
Und es war eine große Familie, die sich gut vertragen hat?
Ja, es gab schon Reibereien zwischen den Jungen und den Mädchen hauptsächlich, wenn die manchmal nach oben sind und haben Krach gemacht. Aber sonst, Gisela hat immer richtig schroff dazwischen gebrüllt und dann ging's wieder. Nie böse irgendwie gemeint, sondern wirklich nur den Jungen sagen, jetzt ist mal Ruhe, jetzt will ich auch mal meine Ruhe haben oder jetzt muss die Kleine mal Hausaufgaben machen und geht raus und übt woanders. Und ich glaube, und danach sind die auch in die Scheune rein. Denn vorher, die haben ja immer oben in dem Zimmer. Ich weiß, ich bin einmal drin gewesen. Da hatten die immer in dem Zimmer rundherum an den Wänden irgendwas dran gemacht. Die
Eierpappen. Eierpappen waren es, oder?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Ich weiß nur, dass die Tür richtig zu war und sie wollten es eben schalldicht machen. Aber es war nicht schalldicht. Man hat es im Haus gehört.
Die Gisela muss gut gekocht haben, stimmt das?
Ja, die hat gut gekocht. Die hat viel gekocht und gut gekocht.
Hast du erlebt, wie der Dieter als kleines Kind war? Kannst du uns da Geschichten was erzählen, wie der war in der Schule?
Also das kann ich nicht sagen, wie der Dieter in der Schule war. Ich weiß nur, dass er zu Hause war, dass viele Freunde da waren, je älter er wurde. Aber wie er in der Schule war, das kann ich nicht sagen. Das weiß ich nicht.
Hat er schon Musik gemacht, als du da warst?
Ja, also das weiß ich, denn die waren 2 Jungs, die Musik gemacht haben. Der eine hat immer Gitarre gespielt und der andere, glaube ich, Schlagzeug, wenn mich nicht alles täuscht, oder getrommelt. Und ich weiß noch, dass mein großer Sohn, dass der sich immer gefreut hat, wenn der eine Gitarre gespielt hat.
Und hatten die schon einen Proberaum, richtigen?
Einen Proberaum weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es, wenn ich in das Haus reingehe, bis nach ganz oben, da war ein großes Zimmer, das hatte dann, ich glaube, der Klaus hatte das. Und da haben sie meistens gespielt. Und ich weiß, dass sie auf dem Hof viel gespielt haben, in der Scheune oder so.
Brigitte, wenn du in das Haus der Ehrlichs bei den Nachbarn reingekommen bist, wie sah das damals aus?
Ja, unten haben damals die alten Ehrlichs gewohnt, also die Eltern von Gisela. Und oben hat dann Familie Ehrlich gewohnt. Die haben dann mit ihren 5 Kindern oben und ganz oben unterm Dach waren dann die Kinder untergebracht zum Schlafen. Denn in der ersten Etage war Schlafzimmer, die Stube und die Toiletten. Und die Küche. Und oben waren dann die Schlafzimmer.
Und dann waren irgendwann die Großeltern, sind dann irgendwann verstorben. Und dann, wie war die Situation dann?
Dann sind die Eltern nach unten gezogen und die Kinder haben dann nur oben gewohnt. Also haben dann oben sich das so zurechtgemacht, dass quasi das Haus passte ja dann besser zu der gesamten Familie. Vorher war es ein bisschen sehr eng und dann passt es.
Noch eine Frage zum Hof. Gab es da, hatten die Tiere?
So viel wie ich weiß, hatten sie Tiere. Aber ich weiß nicht, wer sie gefüttert hat.
Aber auch der Proberaum soll ja in den Stallungen dann gewesen sein. Weißt du darüber was?
Ich nehme stark an, wo nachher die Großeltern verstorben sind, dass sie dann auch nicht mehr so viel Viehzeug hatten und dass sie da irgendwas genutzt haben. Aber das nehme ich nur an, das weiß ich nicht.
Hat die Gisela neben den 5 Kindern und dem Mann und dem ganzen Hof, hat die Gisela sich noch anders in das Dorfgeschehen eingebracht?
Ja, sie war unterwegs und hat Volkssolidarität einkassiert. Also ich weiß, weil ich bei ihr auch schon bezahlt habe. Sie ist ja so eine schöne Popo-Frau gewesen und hat sich quasi eingesetzt für bestimmte Sachen und unter anderem eben auch für andere durch die Volkssolidarität. Also nicht nur ihre Familie, auch für andere.
Die Gisela war anerkannt, eine anerkannte Frau im Dorf.
Ja, sie war anerkannt im Dorf. Ich meine, sie kannte viele, viele kannten sie und es war ja eine nette Familie, auch wenn die Kinder manchmal ein bisschen laut waren. Aber welche Kinder sind das nicht?
Das gehört sich für Kinder, dass sie auch ab und zu mal laut sind.
Richtig. Aber sonst war alles okay und sie war auch wirklich anerkannt in Stotternheim. Es war eine gute Familie.
Der Vater Ehrlich hatte immer einen Blaumann an, sagt man und hört man hier im Dorf. Wie ist eigentlich Dieter herumgelaufen?
Der hatte immer so eine große braune Lederjacke an, wie so, sah mal aus wie so ein kleiner Bulle drin. Dadurch, dass die so schwer aussah, ja, mit so ein bisschen Fell dran, hier so, so lief er im Dorf rum. So habe ich es noch in Erinnerung.
Die Sendung heute moderieren Anthony und Sebastian. Während Sebastian, also ich, nur im Chor mitgesungen habe, hat Anthony eine beeindruckende musikalische Biografie vorzulegen. Und von 1981 bis 1982 spielte er bei Nachholbedarf, dann im kollektiven Liebeskommando 1983, dann im Neuen Werk und dann bei Schleimkeim, nämlich von 1984 bis 1985 spielte er dort den Bass. Dann in der Blutgruppe 3 1986 und schließlich bei Mandata. Das werden einige von uns und von euch kennen. Anthony, kannst du uns erzählen, wie du damals zu Schleimkeim gekommen bist?
Ja, ich kannte Schleimkeim von Konzerten 1981, also in der offenen Arbeit, habe ich zum ersten Mal gesehen und war total begeistert. So, ich war dann 19, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe in Erfurt in der Kirche. Und dann ein paar Jahre später ist dann Dippel zur Armee gekommen. Also der Bassist von Schleimkeim, der hier mitgeprobt hat, der kam aus Groß-Rudelstedt. Und der hieß Dippel und der ist zur Armee gezogen worden. Und dann hat Dieter eine neue Band gesucht, also eine neue Besetzung. Und hat uns beide abgeworben, also Fossi und mich von Konstruktivem Liebeskommando.
Und konntest du Bass spielen schon?
Ich konnte kein Bass spielen. Ich habe Keyboard gespielt, also Orgel, und habe dann erstmal bin ins kalte Wasser geworfen worden und über Nacht war ich Bassist. Ich war ja stolz, überhaupt bei SK mitspielen zu dürfen.
SK also, steht für Schleimkeim.
SK steht für Schleimkeim. So, also ich wurde über Nacht dann von der Orgel von KLK in Proberaum nach Schotternheim beordert und dort Bass zu spielen. Am Anfang konnte ich es gar nicht. Ich habe dann erstmal ein Halbvierteljahr gebraucht, bis ich schon einigermaßen fit war auf dem Bass.
Und der Schleimkeim war damals schon so berühmt, dass du da mitspielen wolltest, unbedingt da mitspielen wolltest und auch deswegen extra Bass gelernt hast.
Ja, ich habe mir Mühe gegeben, sagen wir mal so. Die waren berühmt, also, und wir wollten da unbedingt, also Fossi und ich wollten bestimmt dann unbedingt bei SK mitspielen wollen. Weil KLK hatte sich aufgelöst, also die Band davor, und dann hatten wir sowieso nichts zu tun.
Kannst du uns die Situation im Proberaum erzählen ein bisschen? Wie war das? Wie oft habt ihr geprobt?
Also auf jeden Fall jeden Freitag, dann so von Ende 84 sind wir freitags mit dem Zug rübergefahren und dann in die Bahnhofstraße, haben da geklingelt, Gisela am Fenster, so. Und dann kam er auf den Hof und dann war links der Schweinestall und dann war der Proberaum drin, also bei Dieter. Dieter hat mitgespielt und sein Bruder Klaus.
Prima. Anthony, dann werden wir dich nachher mehr befragen zu deiner Zeit bei Schleimkeim. Wir haben auch noch andere Zeitzeugen befragt, und zwar aus einem Buch. Und wir hören jetzt Kit, der heißt bürgerlich Jens-Peter Salzmann und war einer der ersten Punks in Weimar. Und er spielte seit 1982 bei der Weimarer Punkband Küchenspione die Bassgitarre und er arbeitet heute als Heilpraktiker in Weimar.
Ab der Jugendweihe war alles schön. Geld für einen Kassettenrekorder zusammengekratzt, Rekorder und Kassetten gekauft, erstes Punklied aufgenommen. Otze habe ich mit 15 kennengelernt, wahrscheinlich auf einer Party. Wir haben uns gleich verstanden. Ich bin Baujahr 64, er war ein Jahr älter. Otze wollte Punkmusik machen, ich auch. Also schnappte ich mir eines Tages meine Gitarre und bin mit dem Fahrrad die 20 Kilometer nach Stotternheim gefahren. So ging das los mit Schleimkeim. Ich war sehr verblüfft über sein Schlagzeug. Das war alles zusammengestoppelter Kram. Die einzig wirkliche Trommel war seine Pioniertrommel. Die Bassdrum war eine alte Schreibtischschublade und die Toms verschiedene Plastikschüsseln. Aber Otze hatte Gehör. Das seltsame Schlagzeug klang wie ein richtiges. Wir haben dann in Stotternheim ein bisschen rumgespielt. Ich habe einen Tonabnehmer reingebaut. Mit einem alten Röhrenradio haben wir in der Waschküche Musik gemacht. Dieters Mutter hat geschrien, dass wir den Krach ausmachen sollen. Der Hausstrom lief über einen Generator, der trieb gleichzeitig eine Pumpe an, die jede Viertelstunde angestellt werden musste. Ständig war der Strom weg. Immer wenn die Pumpe aus war, hat Otze wild rumgetrommelt, um seine Mutter zu ärgern. Und wenn die Pumpe an war und Strom da, haben wir richtig Musik gespielt. So entstand das Lied Norm und anderes. Wir haben Musik gemacht und Klaus fand es lustig. Das lief ganz gut. Die Mutter hat irgendwann nur noch Stress gemacht. Wir haben zwar von ihr Riesenportionen zu essen gekriegt, aber sie wollte die Musik nicht hören. An den Vater kann ich mich nicht erinnern. Der war nicht da. Die Mutter war eine große, resolute Frau. Die hat Thüringer Klöße gemacht, groß wie Kinderköpfe. Ich bin regelmäßig überfressen mit dem Fahrrad nach Hause gewackelt. Eines Tages sagte Otze: Pass auf, wir haben einen klasse Proberaum, ich zeig dir das. Wir müssen aber warten, bis es dunkel ist. Unter der Post in Stotternheim war ein riesiger Keller. Es gab sogar Strom. Wir mussten einsteigen, haben die Kellergitter hochgestemmt und alles reingeschafft. Allein die selbstgebastelten Boxen. Die größte hatte 3 Watt, also haben wir 10 Stück zusammengeschaltet, dass eine 30 Watt Box rauskam. Irgendwann schleppte Dieter mal so eine alte Gitarre an. Er hat ja immer viel angeschleppt. Das war so 1980. Aber im Keller ist bald alles feucht geworden und nach einer Dreivierteljahr hat mir jemand meine Gitarre rausgeklaut. Geld für eine neue hatte ich nicht, damit war meine Karriere bei Schleimkeim beendet. Als Schleimkeim im Johannes Langhaus in Erfurt aufgetreten sind, mit den ersten 6-7 Liedern war ich nicht mehr dabei. Die waren auch ohne mich gut. Dieter konnte alle Instrumente spielen. Irgendwann hat er ein ordentliches Schlagzeug gehabt. Ja, sicherlich irgendwo abgezogen. Einmal ist von Döbler, das ist so ein Sänger von der Barmer Band Madness, eine elektrische Orgel geborgt. So eine Kinderorgel mit 3 Oktaven. Wir haben bei ihm gefeiert und übernachtet. Da schliefen 6 Leute in 2 Betten. Ich wache auf und denke, was ist denn los? Und sehe einen Arm unter einer Bettdecke vorkommen und höre ein paar Töne. Watson murmelte, nee, das ist es nicht. Und schlief weiter. Ein paar Minuten später sprang er hoch, setzte sich auf das Ding und spielte was. Ey, das klang geil. Er hatte eben geträumt, ich kenne es auch, dass ich aufwache und einen neuen Text schreibe. Otze ging es mit jedem Instrument so. Er hat sich eine Gitarre genommen, geguckt, wie die Griffe funktionieren und konnte Gitarre spielen. Mit dem Bass genauso. Also was Musik anging, war er eigentlich ein Genie. Obwohl er manchmal ein Arschloch sein konnte. Selbst als Freund warst du nie sicher, ob du nicht doch mal eine fängst. Einmal kam einer angerannt mit blutender Nase und dickem Auge. Der rief, der Otze verdrischt alle. Otze hatte Aussätze, aber eben alle verdroschen, die er getroffen hat an dem Tag. Und 5 Minuten später war wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn es dir an den Kragen ging, war er an deiner Seite. Einmal nach der Probe sind wir in die Stotternheimer Dorfschenke gegangen und haben ordentlich einen gezischt. Als wir dann rauskamen, stand die ganze Dorfjugend im Halbkreis vor der Kneipe und wollte uns verprügeln. Ich war so 16, ein dünneres Hemd, aber Dieter hat seine Kette rausgezogen und die verdroschen nach Strich und Faden. Das waren 10 Leute, die sind stiften gegangen. Das war auch ein Tier, der kann dir nicht freuen noch Feind, der ist einfach druff. In Halle später hatten sich die Skinheads angekündigt. Er sagte, kein Problem, ich habe im Auto ein Bündel Eisenstangen, die verkloppt man richtig. Das war Otze. Wir sind mit ihm auf die Müllkippe gefahren. Zu einem alten Eisenschwein. Das war so eine ES-150, so von MZ. Keine Fahrerlaubnis, keiner konnte fahren. Wir haben die angeschoben, sind auf die Müllkippe gefahren und haben Lederjacken gesucht. Otze meinte, da guckst du hier und wenn du irgendwo einen Zipfel Leder siehst, ziehst du einfach dran. Und so war's. Ein Haufen krachte zusammen und darunter war ein Berg Lederklamotten. Die haben aus dem ganzen Bezirk Erfurt das alte Lederzeug gesammelt und dann auf einmal weggeworfen. Also brauchtest du nur einen Zipfel zu finden, dann hattest du alle. Wir sahen zwar aus wie die Schweine, aber es gab in der Zone keine vernünftigen Lederjacken für den modebewussten Punk. Die wurden 2 Tage eingeweicht und fertig. Das war schon geil. Mit Otze hast du schon Sachen erlebt. Lagerfeuer machen auf der Müllkippe. Da ruft einer, hey, ich habe eine alte Propangasflasche gefunden. Prima, ins Feuer gehauen. Wir sind alle weggerannt, nur er ist stehen geblieben. Wir waren noch nicht richtig in Deckung, da ist das Ding losgegangen. So circa 200 Meter über uns drüber weg. Wir hatten Schiss in der Hose und der freute sich. Phänomenal. Ich habe in Erfurt Elektroniker gelernt und hatte dadurch engeren Kontakt mit den Erfurtern. Normalerweise war das ja eine leichte Rivalität zwischen Weimar und Erfurt. Wenn ich in Erfurt war, hatte ich meine Freunde. Dieter immer dabei. Wir haben eine geile Jugend gehabt. War auch Stress manchmal. Wenn einer schrie, die Bullen kommen, stand ich allein auf dem Anger. Alle wussten, wo sie hin können, nur ich nicht. Ne? Schon blöd. Dieter war Dieter, erst später nannte man ihn Otze. Wir haben immer gelacht wegen dem Nachnamen Ehrlich, weil er viel geklaut hat. Dieter war ein Lebenskünstler. Aus einer Kneipe ist er rausgeflogen, keine 5 Minuten später war er in einer anderen Kneipe, der große King. Wir hatten als Punk immer Mühe, irgendwo reinzukommen. Er sagte, ist doch kein Problem, und saß in einer Pinte sofort am Tisch und trank ein großes Bier. Er war irgendwie schlau, nicht intellektuell, aber intelligent. Für Musik brauchst du nicht nur ein Feeling, sondern musst sie ja, auch umsetzen können, wenn du Lieder schreiben willst. Und seine Texte waren nicht blöd. Er hat gesagt, was scheiße ist, er wollte nichts verändern, nur sagen, was ihm nicht passt. Nach der Wende war er öfter in der Klapse, weil er sich auch ein bisschen in die Drogen geflüchtet hat. Er wusste, was die Leute hören wollten. Die Texte von Schleimkeim hat er alle selbst geschrieben. Stand drin, was er so erlebt hatte. Eigentlich war Schleimkeim Dieter. Die anderen waren Statisten. Die wussten aber auch, das wird lustig und geil, wie er das macht. Wenn keine E-Gitarre da war, dann hat Dieter eben E-Gitarre gespielt. Wenn der Schlagzeuger fehlte, hat Dieter eben Schlagzeug gespielt. Du warst nie vor Überraschung gefeit. Es war eine harte, gute Punkmucke. Als wir nach der Wende in Jena im Casablanca mal zusammen ein Konzert gemacht haben, na, so Anfang der 90er, habe ich Dieter nach Jahren wieder getroffen. Er hat Techno-Discos geschmissen und Platten aufgelegt. Am Anfang war das ja noch Underground. Das hatte mit Punk zu tun. Otze hatte Mitte der 90er Scheiße an der Hand. Mein Gefühl war, dass er ständig unter Drogen stand. Früher haben wir Bier gesoffen, ein bisschen Gras geraucht. Solange ich mit ihm zusammen war, war er ziemlich fit, körperlich wie ein Ochse. Später hat man dann gemerkt, dass er nicht mehr komplett bei der Sache war. Er sagte immer, ich mache mein Ding, wer mir in die Quere kommt, hat halt Pech. Er war radikal, 100% Punkrock. Ihm war alles scheißegal, wollte eben nicht die Welt retten. Er hatte No Future gelebt, wenn andere gesagt haben, hey, vielleicht verändern wir was in der DDR, war ihm das scheißegal. Er hatte immer sein Zimmer in Stotternheim. Die Mutter hat ihn auch beschützt. Die hatte zwar beim Proben Stress gemacht, aber sonst war sie fit, hat ihn geliebt und mein Dieter genannt. Irgendwann kam um die Jahrtausendwende die Info, er hätte seinen Vater erschlagen und sitzt in der Klapse. Wenn dann welche rumgeflennt haben, hab ich denen gesagt, halt die Fresse. Der wollte so eine Annehmung nicht. Eine gehörige Position, Egoismus, musste man ihm zuschreiben. Er hatte Charisma, war eine Persönlichkeit und wollte im Mittelpunkt stehen. Aber er wollte keine Schleimscheißer um sich haben. Die hat sich immer was einfallen lassen. Wir haben zum Beispiel in Jena in der jungen Gemeinde ein Punkkonzert gemacht und die Bullen haben alle möglichen Leute schon vorher abgefangen. Die meisten hatten irgendein Verbot, ihre Stadt zu verlassen oder Jena zu reisen. Wir von den Küchenspionen haben uns vor der Kirche an allen Orten, wo wir spielen sollten, na so als Ordner anstellen lassen. Damit waren wir Kirchenangestellte, die mussten sie fahren lassen. Die Ordner haben eben ihre Ordnergitarren mitgebracht. Wir sitzen also im Zug, da kommt ein Handwerker und setzt sich neben uns. Früh um 5 im Blaumann. Das war Dieter. Der ist mit den Handwerkern nach Jena gefahren, er wollte dahin, wie, war egal. Hat sich ein Blaumann angezogen, Arbeitsschuhe hat er sowieso immer angehabt. Völlig geil. Er stieg mit den anderen Arbeitern aus an der Trabe vorbei. Uns haben sie kontrolliert, aber wir hatten ja unsere Ordnerscheinchen. Er ist durchspaziert, als ob nichts wäre. So ist er sicher einige Male gereist. Es gibt schöne und es gibt Scheißgeschichten über Dieter. Einmal haben wir in Weimar geprobt, da kam Dieter vorbei und hat uns ein paar Tipps gegeben. Dann wurde getrunken. Dieter hatte bei Josef, einem stadtbekannten Weimarer Punk, übernachtet. Am nächsten Tag kam ich vorbei und Josef schimpfte. Die Schweine haben alles geklaut. Ein Mikrofon war weg, Gitarrenkabel und was weiß ich. Wir sind sofort zu Dieter gefahren. Ich sagte, los Dieter. Er meinte nur, ja ja. Er hat es wieder rausgerückt. Abziehen war normal, wer nicht aufpasste, hatte Pech. Frauen gab es auch ab und zu, aber die waren Begleiterscheinungen. Er wollte kommen und gehen, wann er will, machen, was er will, frei sein. Dieter war nicht sehr hübsch, aber wenn du mit dem zur Disco bist, hätte er jeden Abend eine abschleppen können. Er konnte so ein richtiger netter Kerl sein, wusste, wie man mit den Mädels Schmus redet. Mit der Knastsache konnte Dieter ganz gut umgehen, aber mit der Klapse nicht. Du weißt nicht, wann Schluss ist. Das war scheiße für Dieter. Sie haben es ihm ja auch gesagt, dich lassen wir nicht mehr raus. Wir haben uns irgendwann mal ausgemacht, wenn wir in den Knast gehen und einer umkommt und es heißt am Ende, das war Selbstmord, dann sollen wir das nicht glauben. Das waren Suffgespräche, aber ich glaube, er hätte sich nie was angetan.
Seht dort, alle rennt fort, alle sehen rot, alle sehen tot, seht dort,
Anthony, du hast von Herbst 1984 bis Herbst 1985 bei Schleimkeim die Bassgitarre gespielt. Kanntest du Kit, von dem wir eben den Text gehört haben?
Ich kannte Kit vom Anger, sag ich mal so, oder vom IGA-Kiosk. Also Kit war ein Freund von Ronald und Ronald war einer von den ersten 10 Erfurter Punks. Und wir haben uns immer mal gesehen, früher durften wir noch auf die Krimmer Brücke draufgehen, also zur Anfangszeit. Dann gab es dann Stadtverbot, wurde es rausgefahren mit dem Laster und dann wird dann in Erfurt rausgelassen.
Alle, also, die nach Punk aussahen.
Alle, die ein bisschen komisch aussahen, hatten dann irgendwann Innenstadtverbot. Aber früher haben wir uns ab und zu getroffen, da am IGA-Kiosk oder auf dem Anger. Und Kit war ein Kumpel von meinen Freunden, die waren zusammen in der Lehre im Funkwerk so. Mhm. Und war Sänger von Küchenspionen und war eben der Anführer damals mit von den Weimarer Punks, also mit Rotten und noch so ein paar anderen.
Er hat was erzählt von einer Rivalität zwischen den Weimarern und von den Erfurtern, kannst du was dazu sagen, war das so?
Na, die Erfurter waren die Dreckpunks, ich mal, die waren verrufen in der ganzen DDR, weil das waren die Schlimmsten, die haben sich am schlimmsten aufgeführt, hatten die... Und die abgefahrensten Klamotten. Und die Weimarer waren eben ein bisschen intellektueller, sag ich mal. Aber das kann ich jetzt nicht irgendwie so nachvollziehen. Also ich bin früher ganz viel nach Weimar gefahren, weil in Erfurt nicht viel los war. Mhm. Da sind wir einfach dann nach Oberweimar gefahren zu Creepers und zu Madmans da im Proberaum. Weil da gab es schon viel mehr Bands als in Erfurt. Also vor Schleimkeim und vor den ganzen anderen Bands hatten die Weimarer schon eigene Bands und da war auch eine größere Szene.
Und dann die Weimarer Punks galten so ein bisschen als die Intellektuelleren. Das ist dann in der Klassikerstadt sozusagen vielleicht, oder damit hat das sicher nichts zu tun, oder?
Nee, das kam nicht davon. Also ich weiß nicht warum, aber das war halt so. Aber das, ob das nun gestimmt hat, ist so lange her.
Kannst du uns was sagen zu dem Lied Sie dort? Das ist ja, wie das entstand. Kennst du die Entstehungsgeschichte?
Ich habe nur Geschichten davon gehört. Das ist auf jeden Fall von der LP DDR von unten aus dem Jahre 83, aggressive Rockproduktion. Das war eine Platte, die wurde im Osten eingespielt in irgendein Studio und dann heimlich dann nach West-Berlin geschmuggelt und dann kamen die raus. Die A-Seite war Zwitschermaschine und die B-Seite war Saukerle. Und Saukerle war Synonym für Schleimkeim und die Songs auf der Platte sind auch nicht die Songs, wie die eigentlich richtig heißen. Das heißt eigentlich Sie dort, aber auf der LP heißt das Alles in Rot. Es war einfach immer so getarnt. Zum Beispiel hießen die Songs dann Ende oder Haushaltsgeräte oder Frankreich, um dass nicht rauskommt, dass die Songs von SK sind. Ach. Weil Dieter ist danach immer in U-Haft gekommen wegen der Platte.
Weil die Platte im Osten aufgenommen worden ist und in West-Berlin erschien.
Das war die erste DDR-Punk-Platte, die im Westen erschien ist. Die lief dann bei John Peel auf BBC, die lief auf Rias, im Radio, die lief auch in Kalifornien. Der Sänger von Dead Kennedys, Yellow Biafra, hat die auch dann gespielt. Also die liefen dann weltweit, lief die Platte. Und das war für die DDR die absolute Schande, dass dann die Platte rauskam und die Zwitschermaschine habe ich nie gehört, die A-Seite. Also ich weiß nur, dass es da ein paar Songs drauf sind, aber alle, die Platte hatten, oder ich habe es ja nur bei Dieter einmal gesehen, hat sie mir überspielt damals, aber nur die B-Seite und nicht die A-Seite.
Und aus Tarnungsgründen hat sich Schleimkeim für die Platte umbenannt
als
Saukerle, aber jeder in der Szene wusste Bescheid, oder?
Alle wussten es.
Alle wussten es und somit auch die, die es hätten nie wissen sollen.
Die wussten es dann auch und deswegen ist Onze eingefahren, dann erstmal in U-Haft, wo die Platte rauskam. Also.
Wir hören einen weiteren Text über die Herkunft und die Biografie von Dieter Otze Ehrlich, jetzt von Körmit. Körmit heißt bürgerlich Göran Wächter, geboren in Sangershausen. Und Körmit war Mitbegründer der Sömmerdaer Punkband Brechreiz, später Brechreiz 0815. Dort von 1982 bis 1986 als Schlagzeuger aktiv und Körmit lebt noch heute in Sömmerda.
Otze war ein genialer Musiker. Er hat sich alles autodidaktisch beigebracht. Er konnte Harmonium spielen, Bass, Gitarre, Klavier und Schlagzeug. Er hat so lange geübt, bis die Sachen perfekt waren. Angefangen hat er Ende der 70er Jahre mit einer Baudenzuggitarre. Da hat er sich einen Besenstiel genommen, Tonabnehmer draufgeschraubt, zwei Baudenzüge drüber und hat dann den Besenstiel gebogen und dadurch verschiedene Töne erzeugt. Ich habe Otze 81, 82 kennengelernt. In Erfurt, gegenüber von der U-Haft in der Andreasgemeinde. 81 oder so hat er mal den Sommer da die Gruppe Keks gespielt und bei dem Konzert habe ich den Erfurter Punk Tim getroffen. Ich bin Baujahr 65, also war ich 17. Ich hatte mich aufgestylt, ein bisschen grün in die Haare. Da bist du schon aufgefallen. Da warst du schon aufsässig. Haare hoch, zerruppte Jeansjacke an, auf nach Erfurt. Richtung Domplatz, wo das sein sollte. Plötzlich kam uns einer entgegen, bei dem ich zum ersten Mal im Leben einen richtigen Irokesenschnitt gesehen habe. Der hieß Frank Oxford. Wir sind gute Kumpels geworden. Lebt leider schon lange nicht mehr. Er hat über die Straße gewunken. Hey, wo wollt ihr hin? Kommt her in die Andreasgemeinde. Wir hingelaufen. Vor der Tür stand ein Kugel-Porsche, ein 501er Trabi mit übelsten Leuten drin. Blueser von der Kirche. Die haben gerade ausgeladen und wollten drinnen Mucke machen. Haben uns begrüßt wie alte Kumpels. Na, da haben wir uns reingehockt, ein paar Karo geraucht. Alkohol gab es da nicht. Dann flog die Tür auf und es kamen die wüstesten Gestalten rein, die ich jemals gesehen habe. Zerruppte Lederjacken, Totenköpfe hinten drauf, alles voller Sicherheitsnadel, Haare hoch, ein riesengroßes Tonband in der Hand. Ich weiß nicht, was das war, ein B93 oder so. Und es waren Otze, Klaus und noch ein paar andere. Otze hat das Tonband angeschmissen, damit war der Blues ad acta und hat uns ein paar Sachen vorgespielt. Wir haben uns lange unterhalten und die ganze Musik angehört. Das waren noch Uraufnahmen von SK. Die gibt es leider nicht mehr. Ein Kranz für Franz, Verpestung und ein Haufen improvisiertes Zeug. Otze hat eine Menge einzeln eingespielt und dann mehrspurig übereinander geschnitten. Wir sind in unregelmäßigen Abständen nach Erfurt gefahren, haben den Rummelplatz ein bisschen unsicher gemacht und uns mehrfach in der Andreasgemeinde getroffen. So fing das an. Sie haben uns nach Stotternheim aufs Gehöft eingeladen. Wir sind jetzt öftere mit dem Motorrad hingeknattert, wenn Proben gewesen sind. Übelst Fetz hat das gemacht. Das waren eher Feten, die Proben. Da ging richtig die Sau ab. Wir waren schon Fans von denen. Das war echter DDR-Punk aus der eigenen Gegend. Richtig gutes Zeug. Und im Untergrund. Das war verboten und dadurch sowieso toll. Otze ist immer der Kopf von der ganzen Sache gewesen. Klaus war ruhig, zurückhaltend, immer im Hintergrund. Er hat allen Scheiß mitgemacht, aber nicht so viel gesoffen. Doris war da eher ausgeflippt, schon immer. Für alles, was Untergrund war, war sie zu haben. Ist da voll drin aufgegangen, überall mit rumgezogen. Otze hat musikalisch alles geleitet. Für mich einer der genialsten Punk-Musiker, den es je gegeben hat. Er hat Sachen vorhergesehen und in seinen Texten beschrieben, wie es mal kommen könnte mit dem ganzen Umschwung, wie es am Ende auch gekommen ist. Ich wäre so gern in der Bundesrepublik als Manager bei Thyssen oder Flick. Das ist ja zu Ostzeiten entstanden. Er hat den Leuten mit seinen Liedern Tipps gegeben, sie angestachelt. Wie damals die Platte DDR von unten entstanden ist, hat mir Otze selbst erzählt. Texte und Lieder hat es gegeben, aber SK wollte eine Platte machen, was sie in der Hand haben, was eigenes. Durch Kontakte sind sie irgendwann an den Schlagzeuger von den Pudis gekommen. In dessen Privatstudio haben sie die Platte aufgenommen, abgemischt und ein Westberliner Punk hat die Aufnahmen rübergeschmuggelt und bei aggressive Rockproduktion pressen lassen. Das ist ziemlich schnell rausgekommen. Auf der Rückfahrt von den Aufnahmen haben sie Otze hochgenommen und damit konfrontiert. Er muss deswegen gesessen haben. Eine von den Platten hat Otze später von den Westberliner Punks bekommen, rübergeschmuggelt aus Westberlin. Wir haben dann die Kassetten nach Sömmerda gebracht, uns das von Otze aufnehmen lassen und weiterverbreitet. Das ging über mehrere Jahre und ist eingeschlafen, weil Otze immer seltener zu Hause war. Die waren viel unterwegs, haben auf irgendwelchen Kirchentagen Konzerte gegeben. Wir haben uns um unsere eigenen Sachen gekümmert. Ich habe nie ein komplettes Konzert von SK erlebt. Das war meist zu weit weg in Rostock oder Berlin. Ich hatte Kassetten und war sogar stolzer Besitzer eines Mitschnitts der Platte DDR von unten. Die Platte von Otze hatte ich selbst in den Pfoten, er hatte das Original. Die hat sein Vater kaputt gemacht bei der Aktion, wo Otze ihn dann erschlagen hat. Otze hat oft seltsame Sachen erzählt, war irgendwie abgedreht. Experimente, Satansbeschwörungen, alles so mystisches Zeug. Er hat Streichhölzer geworfen, die sollten dann auf irgendeinen Ungläubigen zeigen und die haben dann angeblich auch immer in die Richtung gezeigt. Lauter magisches Zeug. Ich war nie dabei, aber er hat sehr oft von sowas gesprochen. Hat alles ausprobiert, mit Drogen hat er experimentiert. Und mit dem Vater, ich lag noch im Bett, es war früh am Morgen, da kam eine Frau rein und sagte, gerade eben haben sie den Nachrichten gebracht, dass einer aus Stotternheim seinen Vater mit dem Beil erschlagen hätte. Da habe ich im Halbschlaf den Kopf hochgehoben und gesagt, das war Otze, und weiter gepennt. Als ich munter wurde, wusste ich davon nichts mehr. Schon eine seltsame Geschichte. Irgendwie hatte ich, seit wir uns kannten, eine spirituelle Bindung zu ihm. Otzes Mutter ist relativ früh gestorben. Sie hatte eine Verbindung zu den Jugendlichen und der Bewegung. Sie war auch gegen den Staat, hat nur über die Stasi geschimpft, auch lauthals und offiziell. Einmal, kann ich mich erinnern, hat sie aus dem Fenster geguckt und rausgeplautzt. Wenn die scheiß Stasi sagt, wir wären Assis, dann können wir uns auch so benehmen. Über ihren Tod ist Otze nie hinweggekommen und in den Drogensumpf abgerutscht. Und sein Vater, der Erbe vom Gehöft war, permanent unter Geldnot litt wegen dem Suff, wollte Otze und die anderen Jungs raushaben, damit er das Gehöft verklingeln kann und die Kohle versaufen, auf gut Deutsch gesagt. Otze hatte seine ganzen Sachen da drin, seine Plattensammlung, auch die DDR von unten. Irgendwann im Suff hat sein Vater das kurz und klein geklimpert und aus dem obersten Stockwerk auf dem Hof geworfen. Daraufhin ist Otze ausgeklinkt, hat ein Beil genommen, ihn erschlagen und wollte ihm mit der Kettensäge beigehen. Da ist dann wohl sein Bruder dazugekommen und hat die Bullen geholt. Die Einzelteile wollte er in der Klärgrube versenken. Es war eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Sein Vater war teilweise selber mit dran schuld, aber nichts rechtfertigt so eine Tat. Die scheiß Drogen. Zu irgendeiner Verhandlung hat Otze wohl gesagt, dass er Satan vernichten wollte. Dann ist er endgültig in die Psychiatrie eingefahren. Vor dem Tod hatte Otze überhaupt keine Angst. Er hatte schon mal eine Nahtoderfahrung, hatte den Tunnel gesehen und das weiße Licht. Er wusste, dass es danach weitergeht. Otze war ein sehr spiritueller Mensch.
Deutschland, Deutschland, Vaterland, Deutschland, 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 Vaterland! Deutschland, Deutschland ist abgefahren!
Boah, Wahnsinnstext. Ich wäre so gerne in der Bundesrepublik als Manager bei Thyssen oder Flick. Millionär wäre ich dann, für die Bundesrepublik bin ich der rechte Mann. Von wann ist das Lied, Anthony?
Das ist von 88. Das ist, glaube ich, mit den Leuten aus Gotha eingespielt, mit Lippe und Hagen. Ich weiß nicht genau. Also ich habe die ganzen Sachen, die wir heute hören, von Tapes gezogen. Und auch dann, wenn man die Sachen jetzt in der Diskografie liest, bei Höhni Records oder so, stimmen die Zeitangaben nicht richtig. Auf jeden Fall ist das wahrscheinlich von 88, vor der Wende geschrieben. Und Dieter spricht eben, was er so machen würde, also sarkastisch, wenn er jetzt im Westen wäre.
Ich sehe es so gerne im Bundeskanzleramt, als erster Mann im deutschen Land, dem Reichen würde ich noch mehr geben, der Pöbel hat genug zum Leben.
Das hat Otze geschrieben, so.
Irre. Der Kermit, von dem wir eben den Text gehört haben, der spricht von der offenen Arbeit Erfurt. Diesen Begriff kennt man ja, hat man ja schon gehört. Warst du mal in der offenen Arbeit?
Ich war in der offenen Arbeit. Das war immer so in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre war immer dienstags Treff in der offenen Arbeit mit Lothar König, Fritz Büchner und Wolfgang Musikmann.
Der Lothar König,
der jetzt gerade verurteilt werden soll oder nicht. Oder?
Und gleichzeitig den Demokratiepreis, den Thüringer Demokratiepreis, ja, zurecht.
Lothar König war früher in Erfurt in der offenen Arbeit.
Ah.
Und hat sich eingesetzt für die Punks und hat da die ganzen Werkstätten organisiert, dass überhaupt Bands spielen konnten und dass Punkmusik auch in der offenen Arbeit lief. Da gab es dann Plattenspiele, da konntest du deine Schallplatten mitbringen und Otze kam da auch mal mit seinem großen russischen Turmbandgerät und haben da Disco gemacht in der offenen Arbeit, also draußen bei einer Werkstatt, also im Garten da von der offenen Arbeit, Langhaus hinten.
Wo ist die offene Arbeit da, wo sie auch heute noch ist?
Ist oder? Genau dort, wo die ist. Also wenn du im Hof reinkommst, links, dort das kleine Haus, da war immer Werkstatt. Also draußen so mit Bands.
Links ist das kleine Häuschen,
da
in der Mitte so der Hof Party. Und rechts so ein Saal. Ne?
Und rechts war der Saal. Im Saal hat Schleimkeim gespielt. Da habe ich sie 81 das erste Mal gesehen jetzt hier, SK.
Zur Vorbereitung dieser Sendung sind wir durch Stotternheim gelaufen und haben versucht, Informationen zur Familie Ehrlich und zu Dieter Otze Ehrlich zu bekommen. Da haben wir auch festgestellt, dass viele gar nicht mehr so viel damit zu tun haben wollen. Anthony, kannst du dir das erklären?
Ich finde es schade für Stotternheim. Das ist einfach eine Stadt und er liegt ja begraben. Wenn man jetzt hier raus aus dem Stehner guckt, ist er wahrscheinlich Luftweg. 800 Meter ist der Friedhof und da liegt Dieter beerdigt, ja. Und er war eigentlich eine Punk-Legende für den Osten, auch dann nach dem Westen noch. Aber die meisten, die mir auch gefragt haben hier, die kannten weder SK noch eben, oder wenn sie sich noch zusammenreimen konnten über SK oder über Schleimkeim oder Dieter, dann haben sie nie die Musik gehört.
Man merkt so richtig, dass die, viele machen richtig dicht und wollen nichts sagen, ne?
Das ist. Naja, das ist wahrscheinlich durch seinen Mord dann, dass das irgendwie dann fürs Dorf schwierig ist, aber ich kann da auch nichts dazu sagen, zu der Geschichte. Ja. Ich habe Otze das letzte Mal gesehen, 92, so glaube ich.
Also. Was auch auffällt in der Beschreibung über Otzes Leben und Wirken, dass sich die Berichte sehr widersprechen gelegentlich. Ne? Der eine sagt das so, der nächste sagt das so und das kann, wenn man es gegeneinander legt, kann eigentlich nur eine Version stimmen. Wie kommt das? Kannst du dir das erklären?
Das sind Gedächtnisprotokolle und jeder hat seine eigene Erinnerung. Für einen war es 84, für einen war es 87, für einen war es da, für einen, ich weiß es nicht, aber es ist auch schwierig, das hat man dann damals machen sollen, weil die ganzen Zeitzeugenaussagen, die heute zu hören sind, wurden alle 2008 gemacht. Und eben da mussten sich Leute irgendwie erinnern, wie es früher war. Und dann widerspricht sich vieles.
Aber Otze hat auch, so hört man, auch ganz gerne mal verschiedene Varianten einer Geschichte erzählt. Ne? Das muss ja auch eine Wahrheit sein, dass er manchmal Sachen so ausgeschmückt hat und dann bei dem nächsten Gesprächspartner ein bisschen anders ausgeschmückt.
Na, Dieter wollte eigentlich immer Storys erzählen. Das war sein Hobby, war eigentlich Geschichten erzählen und so ein bisschen hier Stimmung verbreiten und hat auch denselben Leuten dann eine andere Geschichte erzählt, nur damit er irgendwie wieder im Gespräch war. Irgendwo ist nach Magdeburg gefahren oder nach Berlin, nach Erfurt und hat auch mehrere Geschichten aufgetischt.
Ich glaube, das ist auch ein Kennzeichen von Künstlerpersönlichkeiten, dass die Wahrheit eben von verschiedenen Seiten erzählen können. Ne? Dass es eben nicht nur immer die eine Wahrheit gibt, sondern...
Aber alle haben ihn geglaubt. wenn er da irgendwo war. Er war der große Held damals, Sänger von SK, da warst du hier im Osten, so ging nichts Höheres.
Ich habe ihn leider nie kennengelernt, aber es muss, glaube ich, eine beeindruckende Künstlerpersönlichkeit gewesen sein. Wir hören weiter einen Text von Sonne bürgerlich Mike Sonett, seit 1979 Schlagzeuger der Weimarer Band Madmans.
Ich war völlig entsetzt, als ich Otze das erste Mal traf. Das war bei einem Konzert im Langhaus in Erfurt. Gleichzeitig unser erstes offizielles Konzert. Ich noch mit langen Haaren, Locken, Halskette um. Ich habe Dieter und seine Band gesehen und die sahen ganz anders aus als die Weimarer. Zerrupt, kaputt, Drecksch. Klaus, Dippel und Dieter hatten sich was ins Gesicht geschmiert, sahen aus wie zwei halbe Milchreisbubis und ein runtergekommener Rocker. Dieter mit Ledermütze, voll behangen mit Ketten. Kipper meinte damals, setzt euch hin, hört auf zu pogen, weil die Decke sonst eingestürzt wäre. Es war rammelvoll, drinnen gab's keinen Alkohol, nur Tee. Ich hatte mir die Jacke voller Bier gehauen und die wollten mich nicht reinlassen. Da habe ich gesagt, dann fällt das Konzert eben aus. Da habe ich mit Dieter noch nicht gesprochen. Wir haben uns angeguckt, so auf Tuchfühlung. Kennengelernt habe ich die Erfurter Punks dann auf der IGA. Die haben immer übertrieben und waren brutaler als die Weimarer. Aber wir haben viel Spaß und Geigel gemacht. Bei denen war der Zusammenhalt besser. Die Weimarer waren Einzelkandidaten, wohnten noch bei ihren Eltern. In Erfurt hatten sie ein Haus besetzt. Wir haben vom Balkon Flaschen runtergeworfen und so. Das sah so verkeimt aus bei denen. Mit den Bullen gab's auch öfter Stress. Otze war am seltensten dabei. Nur wenn Konzerte waren, sonst hast du ihn kaum gesehen. Die Erfurter waren in der Regel arbeitslos und arbeitsscheu, während die Weimarer alle Jobs hatten. Deshalb hatten wir auch Geld. In Erfurt haben sie geklaut und verscherbelt. Am IGA-Kiosk wurde einem Menschen die Digitaluhr abgenommen, dem nächsten verkauft und zwei, drei Flaschen Kreuz des Südens gekauft. Die Erfurter waren extrem auffällig. Lederjacken, Ketten, dreckig und assi. Auf einem Dorf sind wir alle mal in eine Disco gegangen. Es wurde rumgeschubst und schon gab's eine Schlägerei. Dieter hat dabei den Wirt über den Tresen gezogen und rausgeschmissen. Das war eine Massenschlägerei, weil Dieter kein Bier mehr gekriegt hat. Die Bullen sind dann mit mehreren Luftschiffen angerückt. Dieter war intelligent. Er hat sich gewählt ausgedrückt, hat sich abgehoben von der Familie, vom blöden Vater. Er hat immer mitgetanzt, brutalen Pogo, runtergeflogen, aufgestanden, in die Fresse gehauen und so weiter. Geprügelt wurde oft. Einmal früh um 5 vor einem Schnapsladen hat Dieter einem Bullen auf den Schuh gerotzt. Und schon ging's los. Da bin ich abgehauen. Bei einem Konzert in Naumburg war ein Stromausfall. Da haben Otze und ich uns richtig kennengelernt. Wir wollten aufbauen, kein Strom. Rotten hat die Toilettentür zerlegt, wir haben das Fass Bier leer gesoffen und ich mein Schlagzeug aufgebaut. Dieter sagte, komm Sonne, wir machen ein Schlagzeug-Solo. Wir kannten uns ja noch gar nicht richtig. Da haben wir eine Stunde lang zu zweit gespielt. Otze hat auf seinen Trommeln rumgedroschen und ich habe am Drumset gesessen. Das fanden alle sehr schön, es war saulustig. Ich dachte, Mann, der kann ja was. Das klang am Anfang eigentlich nicht so. Danach haben wir uns unterhalten. Ich war später auch mal in Stotternheim. Er wollte Gitarre spielen und fragte mich, ob ich Schlagzeug spiele. Es war ein riesen Bauernhof. Die mussten früh um 4 raus und arbeiten. Der Alte hat immer rumgebrüllt. Wir haben im Keller geprobt und ich habe gesagt, wir holen erstmal Bier. Ein Cousin oder so hatte einen Getränkebazar in Stotternheim. Nach einer halben Stunde war der Kasten alle. Wir haben uns unterhalten und gar nicht geprobt. Er hat von seinem Vater erzählt. Unter dem hat er mächtig gelitten. Die Mutter war okay. Ich habe später nicht bei Schleimkeim mitgespielt. Ich war in eine andere Richtung unterwegs. Die Madmans hatten Hintergründe getextet. Schleimkeim war richtiger Punk. In Berlin hat Schleimkeim einmal gespielt. Wir sind rumgezogen, irgendwo in ein Schlafzimmer reingeklettert. Der Mann saß im Bett und wir haben dem die Bettdecke geklaut, weil es kalt war. Man kannte auch Berliner Abrisshäuser, wo man pennen konnte. Ich habe mich viel mit Dieter unterhalten. Er hatte eine kleine Macke mit Außerirdischen, Zauberei und Wundern. Die anderen haben ihn deshalb ausgelacht, aber er hat wirklich dran geglaubt, an Übersinnliches. Dieter hat sich zum Beispiel mal gewünscht, dass im Schubfach ganz hinten eine Zigarette liegen sollte. Und da lag dann auch eine. Als sie später Stars waren, hatten wir kaum Kontakt. Das war mir zu abgehoben. Dieter wurde immer strunziger. Er war ständig im Knast, die haben doch schon Stolle drin bestellt. Dann war das mit seinem Vater. Dieter stand wohl unter Drogen und hat im Streit in seinem Wahn dann zugeschlagen. Er sollte weg von der Öffentlichkeit, in der Verwahrung sterben. Später sind zwei abgehauen aus der Klapse, die haben ihm einen Brief geschrieben. Da stand drin, dass er einen Schlaganfall hatte und keiner ihm geholfen hat. Deswegen wollten sie auch die Leiche nicht freigeben. Die haben ihn elendig verrecken lassen. Dieter war extrem wild, aber niemals wahnsinnig. Reich und berühmt wollte er werden. Seine Musik war ihm wichtig. Er hat den Punk mit vollem Bewusstsein gelebt. Reich ist er nicht geworden, aber berühmt.
Das ist so alles drunter und drüber. Das ist durchschlafen.
Ist der Bürger mal verdutzt? Haha, wird dies Sprüchlein ausgenutzt? Haha. Anthony, kennst du das Lied?
Naja, da hat Dippel gespielt. Auf der Aufnahme hört man auch noch Dippel kurz und Dieter sprechen, wie die jetzt sich unterhalten im Proberaum. Und das war einfach, die ganzen Songs, die eigentlich heute laufen, sind so mit coole Songs von SK. Es gibt halt so viel. Und Frage der Zeit ist auf jeden Fall ein Klassiker. Also ich kann da nicht so viel dazu sagen. Ich habe es aber eine Zeit lang auch dann geprobt bei uns, wo wir dann da waren.
Die Probenarbeit, kannst du uns die Probenarbeit beschreiben bei Schleimkeim?
Das war finster. Du musstest dann spielen und Otze hat dich einfach nur angespornt, bis deine Finger blutig waren und du musst das so und so spielen und dann bei irgendwelchen Live-Auftritten hat er 3 Flaschen Schnaps getrunken, ist dann meistens vorne von der Bühne gefallen und wir waren voll enttäuscht und wenn wir irgendwo waren, irgendwie spielen sollten, dass dann Dieter einfach nicht mal in der Lage war, überhaupt auf die Bühne zu krabbeln und du gar nicht mehr irgendwie die Gitarre halten konnte oder gar nicht mehr singen konnte.
Aber während der Probenarbeit hat er keinen Alkohol getrunken, oder?
Da haben wir dann 30 Songs gemacht, also auch neue Songs ungefähr und dann auf dem Auftritt, dann gab es dann nur so 3-4 Songs von der ersten Platte oder irgendwas, was er dann noch spielen konnte, wenn er dicht war. Also ich will nicht sagen, dass Dieter irgendwie jetzt ein Alkoholiker war, nur er hat ein Problem gehabt, dann irgendwie zum Konzert zu fahren und das nüchtern zu machen, weil Leute sind eingestiegen im Zug, die Punks haben ihnen gleich was gegeben, hier eine Flasche so, ein paar Bier und sonst was.
Da haben wir schon
aufgepasst und immer schon das Zeug dann versucht wegzunehmen, dass man da einigermaßen nach Halle kommen oder sonst wohin, dass er nicht ganz, ganz so betrunken ist.
Ja. Eigentlich schade, ne? Wenn bei der Probenarbeit muss er genial gewesen sein oder irgendwie muss sich dieses Talent und
Ich habe Otz auch nie irgendwo live gesehen, ohne dass er irgendwas getrunken hat. Ob jetzt dann 81 oder 84 oder dann 87 oder 91 dann im Stadtgarten, hat er immer was getrunken, ja. Das war total schade eigentlich, weil die Aufnahmen, die man so kennt, also die jetzt auch im Umlauf sind ja alle nur im Proberaum eingespielt und teilweise auch alleine von Dieter eingespielt, wo er alle Instrumente spielt. Spielt Schlagzeug, macht einen Gesang, Gitarre, Bass und sonst was. Und du kamst dann irgendwann zur Probe und der hat ein neues Tape vorgespielt, was er eine Woche gemacht hat. Und da kam es dann freitags rein, ich habe was Neues hier, zum Beispiel hier nichts auf dieser Welt so. Und dann hat er gesagt, okay, das spielen wir jetzt und dann proben wir es mal einfach so.
Und er hat das innerhalb der Woche hat er alle Instrumente eingespielt, dann irgendwie abgemischt auf einer...
Der hat 2 russische Turmbandgeräte gehabt und da die liefen dann die Bänder rüber und das wurde dann mit den verschiedenen Tricks, dann mit irgendwelchen Effekten dann so ausgeglichen, die Zeitverschiebung und konnte dann die ganzen Sachen dann einspielen und wenn man noch alte Tapes von SK hat, da hörst du immer Dieter sprechen. 57, 58, 59, 60, war für ihn sein Metronom, sein Timecode, wo er dann die ganzen einzelnen Sachen eingespielt hat.
Dann hat er die Lieder alleine fertig gemacht, die Songs alleine fertig und er brauchte die Band nur für die Live-Auftritte.
Aber dann war er betrunken und wir haben das Zeug geprobt und wir waren stolz dann im Proberaum und dann ist er dann von der Bühne gekippt.
Also hat er denn, wie war denn diese Probenarbeit? Das muss ja dann magisch gewesen sein oder irgendwie.
Also ich hatte da total Probleme, die Geschwindigkeit zu halten und sonst was und die Ansprüche von Dieter gerecht zu werden. Das war einfach, er war dann wirklich erbarmungslos.
Aber konnte er das selber sozusagen?
Er konnte, er konnte dir das Schlagzeug vorspielen, er konnte dir einen Bass vorspielen, er konnte dir die Gitarre vorspielen.
Und
nur wir mussten es dann umsetzen irgendwie.
Wahnsinn, beeindruckend. Aber war das eine Art Lampenfieber oder was war das?
Ich weiß das nicht mehr. Es ist schon so lange her. Mhm. Er konnte nicht damit umgehen, live dann irgendwie dann, da war er dann aufgeregt oder hatte irgendwie dann, weil so viele Leute ihn kannten, weil dann die ganzen Tapes wurden dann 20 Mal überspiegelt, die leierten dann schon und jeder kannte dann die Songs. Und wenn man in den Zug eingestiegen ist, dann kamen sie gleich alle und haben gesagt, Dieter, Prost. Und dann Zugfahrt ging halt eben ein paar Stunden. Das war das Hauptproblem. Dann bist du ausgestiegen und dann warst du da irgendwo. Ja, es war halt so früher.
Wir hören einen weiteren Text von Pankow. Pankow heißt bürgerlich Michael Böhlke und er war von 1980 bis 1983 der Ostberliner Punkband Planlos. Lebt jetzt als Kulturschaffender in Berlin, unter anderem 2005 bis 2008 Projektleiter und Kurator der Ausstellung Ostpunk. Und er hat auch mitgewirkt beim Dokumentarfilm Ostpunk Too Much Future von 2007.
Wir haben schon vom ersten gemeinsamen Auftritt Schiss gehabt. Das war 1981. Planlos hat in Erfurt auf Kirchengelände gespielt, mit Wutanfall und Schleimkeim. Man kannte sich nicht, aber einige verstörende Geschichten über SK waren bereits an unser Ohr gedrungen. Wenn wir irgendwo gespielt haben und SK war dabei, gab es immer den Stress, welche Band nun die Hauptband sei. SK wollte das immer, wir auch. Wutanfall sahen das entspannter. Wir von Planlos verstanden uns eher als intellektuelle Politpunks. Bei unseren Konzerten gab es nie Schlägereien. Im Gegensatz zu Otze und Konsorten waren wir die zarten Typen. Als wir damals in Erfurt ankamen, spielte SK schon. Unsere Anreise hatte sich verzögert, da uns die Bullen mal wieder einkassiert hatten. Gut, in Erfurt pokte der ganze Saal. Hauptsächlich krasse Typen in schweren Lederjacken. Alle waren betrunken, volles Rohr. Otze trommelte wie ein Geisteskranker an seinem Schlagzeug. Den Rest der Band hast du kaum wahrgenommen. Es herrschte eine aggressive Stimmung im Saal, was wir von unseren bisherigen Auftritten nicht so kannten. Wir haben uns kurz mit SK unterhalten, Punker bla bla. Otze war misstrauisch, er mochte uns nicht. Na eben Berliner, die sind immer so arrogant. Als wir dann nach SK gespielt haben und sozusagen der Hauptgig waren, hat ihn das tierisch angekotzt. Er hat unseren Auftritt sehr deutlich boykottiert. Seine Leute auch. Die hatten keinen Bock auf uns und fanden unsere Musik scheiße. Unsere Musik war viel melodiöser, langsamer. Vielleicht war das für SK gar kein Punk mehr. Kann auch sein. Danach sollten wir in Karl-Marx-Stadt mit SK spielen. Es war ein Open-Air-Konzert. Wir hatten gerade die Instrumente aufgebaut. Plötzlich erschien die Wildschweinherde, wie aus dem Nichts kam so eine Truppe um die Ecke. Die war grau und schwarz und voller Energie. Sie kamen direkt auf uns zu. Otze und Kollegen stark unter Alk. Das war für mich immer ein Albtraum. Das Schärfste war, die hatten einen Typen im Schlepptau, der hieß Dreckmüller aus Erfurt. Der hieß nicht einfach nur Dreckmüller, der war Dreckmüller. Da gab es einen Fleck, wo nur kaputte Flaschen lagen, nur Scherben. Die ganze Wiese daneben war frei. Man hätte sich bequem auf dem Rasen lang machen können. Dreckmüller aus Erfurt hat sich genau in den Scherbenhaufen gesetzt. Alle riefen, ey, du nimmst Schaden. Dreckmüller aus Erfurt, mir doch scheißegal. Irgendwann stand er auf, die ganze Hose zerrissen, der Arsch blutig. Der rannte während des ganzen Konzerts so herum mit Scherben im Arsch. Sonst hatten wir keinen Kontakt zu SK. Bei Konzerten wurden die nötigsten Worte gewechselt. Wir haben sicher 5 bis 6 Mal mit denen gespielt. In der Regel fanden die Konzerte in Kirchenräumen oder auf Kirchengelände statt, selten private Partys. Öffentliche Räume gab es für Punkkonzerte natürlich in der Zone nicht. Punk war illegal. Die Auftritte wurden meist mündlich abgesprochen. Telefon gab es kaum, Briefe waren zu unsicher. Also kam Pfarrer sowieso in Berlin vorbei und dann wurde das im kleinen Kreis abgekaspert. Geld gab es nie dafür. Für uns war es Ereignis genug, endlich öffentlich zu spielen. Bei einer Bluesmesse in Berlin haben wir uns mit reingedrängt, obwohl eigentlich nur eine Band spielen sollte. Die Konzerte wurden über Flüsterpropaganda publik gemacht. Natürlich hat die Stasi stets Wind davon bekommen und war vor Ort. Wir haben auch manchmal versucht, Konzerte zu sprengen und die Veranstaltung zu übernehmen. Ich denke, SK war da noch viel radikaler. Es gab mal eine Geschichte in Coswig, da sollte SK spielen und die sind dann bis zum Schluss rausgedrängelt worden. Das sollte eine Kunst- und Punk-Geschichte sein. Aber natürlich hatten alle Schiss vor SK. Keiner wollte, dass die wirklich spielen. So wurden sie immer weiter nach hinten gereicht und haben am Ende gar nicht gespielt. Da konnte sich wohl Otze mit seiner Manneskraft nicht richtig durchsetzen. Bei SK gab es eine ganz klare Hierarchie. Otze war der Patriarch. Man kannte den Namen Otze DDR-weit. Otze war Programm. Mit seinem Schlagzeug war Otze